Bayern 2 zur Person.
Berufswunsch Gangster. Ich wollte ein Mann sein, vor dem jeder Angst hat, sagt Maximilian Pollux. Geboren in Nürnberg, macht er sich als Jugendlicher schnell an die Umsetzung seines Lebensplans. Mit 15 das erste Mal Jugendarrest, mit 19 der erste Haftbefehl. Es geht um Drogen- und Waffenhandel, Raub, räuberische Erpressung, gefährliche Körperverletzung und Diebstahl. Er taucht unter, flieht ins Ausland und landet mit 21 doch im Gefängnis. 9 Jahre und 8 Monate bleibt er dort. Wie wenig der Knastalltag mit Filmen und Hip-Hop-Songs zu tun hat, das erzählt Maximilian Pollux seit seiner Entlassung einem Millionenpublikum. Er ist Influencer, YouTuber, hat mehrere Bücher geschrieben, einen Jugendhilfeverein gegründet und arbeitet als Coach und Anti-Gewalt-Trainer. Mit seinem Verein unterstützt er junge Menschen, die raus wollen aus der Kriminalität.
Ja, wie schaut man mit so einer Biografie auf unsere Gesellschaft? Ich bin gespannt. Maximilian Pollux, herzlich willkommen in der Bayern 2 Radiowelt.
Hi, schön, dass ich da sein darf. Also erstmal toller Einspieler, wow.
Ja, war alles korrekt. Ja.
Klingt wie ein spannender Mann.
Ja, klingt auf jeden Fall wie ein spannender Mann. Und da wollen wir jetzt natürlich mehr hören von Ihnen selber direkt. Sie waren ja fast 10 Jahre im Gefängnis und das waren ja entscheidende Jahre. Also ich sag mal von 21 bis Anfang 30. Was macht es mit einem, wenn man diese Zeit im Gefängnis verbringt, wenn man sein Leben nicht leben kann?
Ich weiß nicht, ob es die entscheidendsten Jahre sind. Ich glaube, es passt nie rein. Also 10 Jahre Gefängnis passen nie, weder von 40 bis 50 noch von 70 bis 80. Ich glaube, die passen nie wirklich. Und ich habe tatsächlich einen Teil meines Lebens verbracht, den andere vielleicht draußen nutzen können, um Fehler zu machen, um erste längere Beziehungen zu führen, um eigene Wohnungen zu haben. Aber teilweise auch schon Verpflichtungen fürs ganze Leben einzugehen, also Kinder zu bekommen oder sowas. Das ist mir dadurch in der Zeit ja nicht passiert.
Ja. Gefängnis soll ja eigentlich immer auch dazu dienen, dass Leute wieder zurückkommen können in die Gesellschaft, dass man, ich sag mal, geläutert kommt, großes Wort. Sie saßen, ich glaube, die meiste Zeit bei uns in Bayern in Straubing im Gefängnis. Wie haben Sie das da erlebt? War das wirklich eine Rückführung in die Gesellschaft?
Nein, also Straubing ist kein Resozialisierungsgefängnis. Straubing ist für Menschen mit sehr langen Strafen. Also es ist ein Langstrafenknast, es ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Dort steht die Sicherheit, die Ruhe und Ordnung der Anstalt steht über allem. Und insofern versucht man den Gefangenen nicht unbedingt diese ganzen resozialisierungstypischen Maßnahmen, wie zum Beispiel Ausführungen, Urlaube oder gar einen Ehebesuch oder sowas zu erlauben. Also das gibt es eigentlich in Straubing so alles nicht, zumindest nicht für den Großteil der Gefangenen. Und ja, also ich kann da immer nicht viel Gutes drüber sagen. Ich weiß, es wird in anderen Bundesländern gemacht. Ich weiß auch, wie es funktionieren kann, Resozialisierung. Ich arbeite mit den Innenministerien verschiedener Länder zusammen. Ich bin immer wieder in Gefängnissen zu Besuch. Und der Schlüssel für eine gelungene Resozialisierung ist der offene Vollzug. Und Straubing ist einfach da das Gegenteil davon.
Also genau das hat Ihnen gefehlt. Trotzdem, als Sie dann aus dem Gefängnis rauskamen, da wussten Sie gleich, mein Leben soll anders werden, ich mache jetzt einen Schnitt, ich will Schluss machen mit der Kriminalität?
Ich war mir nicht sicher, was ich werden soll. Ich wusste, ich möchte nicht zurück in das alte Leben, weil da war ich dann doch desillusioniert von dem. Ich habe gesehen, die Kriminalität, was für Folgen meine Kriminalität für Leute hat, die eigentlich gar nichts dafür können. Noch ein Satz zu meinen Taten vielleicht. Also ich war jetzt nie jemand, der einen Tante-Emma-Laden überfallen hat. Ich habe andere Drogendealer überfallen und ich habe nie meine Opfer in diesem Bereich als, naja, Zivilisten gesehen, sondern ich dachte immer, Mensch, wir sind doch alle Teil dieses kriminellen Spiels und somit bleibt es ja unter sich. Und damit habe ich meine Taten gerechtfertigt und in Haft habe ich gesehen, dass eben Leute unter dem gelitten haben, wer ich war, die ich nicht auf dem Schirm hatte, seien es meine Eltern, seien es ja eben auch einfach Teile der Gesellschaft.
Trotzdem, das waren ja keine Kavaliersdelikte. Also wir reden ja schon auch von gefährlicher Körperverletzung, von räuberischer Erpressung, also keine Kavaliersdelikte, wie gesagt.
Genau, aber man kann das ja auch gar nicht schönreden. Also ich finde auch nicht, dass ich jetzt zu hoch oder zu hart bestraft, darum geht es mir gar nicht. Und als ich dann rausgekommen bin, gemerkt habe, okay, jetzt möchte ich der Mensch nicht mehr sein, wer bin ich dann? Und das war eine sehr, sehr schwierige Phase. Also ich war da kein wertvolles Mitglied für die Gesellschaft, sondern ich war arbeitsunfähig, ich war schwerst depressiv, ich hatte eigentlich kontinuierlich Suizidgedanken. Einfach, weil die Identität, hinter der ich so lange stand, nicht mehr existiert hat. Und das ist was, worauf wir die Leute im Gefängnis auch nicht vorbereiten, weil die wenigsten das wissen. Also wenn man von außen helfen will jemandem, dann denkt man darüber nicht drüber nach, dass jemand alles, woran er vorher geglaubt hat, irgendwie aufgeben muss und sich neu erfinden muss. Das ist auch was, was ich heute, wenn ich jetzt mit Strafentlassenen arbeite, ich weiß es sehr wohl. Und ich weiß es meistens, bevor die wissen, dass das jetzt zum Problem wird und kann die Menschen darauf vorbereiten. Hey, wenn du dein Leben änderst, wenn du dich veränderst, dann wirst du eine Phase haben, in der du nicht weißt, wer oder was du bist.
Das ist jetzt Ihre Lebensaufgabe. Sie engagieren sich ja auf ganz verschiedene Arten. Sie arbeiten in einem Jugendhilfeverein, den Sie auch mitgegründet haben. Sie sind aber auch auf Social Media unterwegs. Auf YouTube haben Sie einen eigenen Kanal. Welche Hilfe können Sie da anbieten, die Sie sich vielleicht für sich damals selber auch gewünscht hätten?
Also wir haben den Verein Sichtweisen genannt mit AI, weil wir irgendwie Sichtweisen mit EI ändern wollen und neu hinzugeben wollen, aber eben, weil wir uns um die Leute kümmern wollen, die sonst immer oft hinten runterfallen. Und wenn wir gerade in Jugendstrafanstalten schauen, dann sitzen dort überwiegend Menschen, die sozial benachteiligt sind. Also nicht nur Scheidungskinder, sondern viel, viel schlimmer. Also Leute, die ganz früh Gewalterfahrungen gemacht haben, die aus Haushalten kommen, in denen Alkohol- und Drogenkonsum an der Tagesordnung sind, an denen Gewalt an der Tagesordnung sind. Und diese Leute sind dann die wir später eben im Jugendgefängnis finden, zu einem großen Prozentsatz. Und was wir jetzt bei den Sichtweisen machen, ist zum einen für die breite Masse erklärbar machen, dass Kriminalität nicht cool ist. Das heißt, ich gehe in eine normale Schulklasse, in der alle möglichen Kids sind, und erkläre dort, was sind die Folgen von so einem Verhalten. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, dass ich eben den Kids, die es sehr, sehr schwer haben, denen suchen wir Mentoren, die ebenfalls Erfahrungsexperten sind, den stellen wir die an die Seite. Und die können diesen Kids zeigen, hey, dein Leben kann noch was werden, weil ich war am selben Punkt, an dem du damals standest.
Jetzt haben Sie gerade schon ein bisschen geschildert, wenn Sie da in die Klassen gehen, dass da unter Umständen auch Jugendliche vor Ihnen sitzen, die ja Gangster sein toll finden, die vielleicht die Gefahr suchen, die mutig sein wollen, die Held sein wollen, die sich beweisen sollen, eben diesen ganzen Kodex, den Sie vorhin auch schon uns geschildert haben, irgendwie erfüllen wollen. Wie dringt man zu denen durch?
Naja gut, das eine ist, man fragt einmal, warum wollen die das? Warum wollen die so sein? Und wenn man dann gut genug hinschaut, dann sieht man meistens, dass sie in dem, was heute in der Schule erwartet wird, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, still sitzen und fleißig lernen und dann eine gute Note schreiben. Und wenn du darin nicht gut bist, wenn du vielleicht andere Interessen hast oder andere Talente auch hast, dann fällst du da auch oft hinten runter. Und dann kannst du in der Schule, ist es ganz schwer, gelobt zu werden. Das heißt, ein Kind, das Stärkste in der Schule früher war und gerne geschlägert hat oder was, der wird in der Schule nicht gelobt, sondern der kriegt in der Schule richtig viel Ärger heute. Und das erste Mal gelobt wird der, wenn der mit 14, 15 auf die Straße geht und sich dort einen Namen macht. Und richtig gelobt wird er dann mit 18, 19, 20, wenn er in irgendeinen Rockerclub kommt. Dort sind dann plötzlich diese Fähigkeiten ganz was Tolles. Und da liegt der Kern drüber, weil jeder Mensch will eigentlich, die allermeisten Menschen wollen eigentlich gemocht werden, wollen Bestätigung, wollen Lob. Und wenn ich jetzt sehe, dass dieses Kind Talent hat in diesem Bereich, dann finde ich Möglichkeiten, dieses Kind für seine Talente zu loben, bevor sich die Bestätigung auf der Straße sucht.
Er ist ein Betroffener, Maximilian Pollux. Als Jugendlicher in die kriminelle Szene abgerutscht, später saß er fast 10 Jahre im Gefängnis. Heute arbeitet er als Autor, als Podcaster und YouTuber zum Thema Prävention und ist auch ausgebildeter Anti-Gewalt-Trainer. Ganz herzlichen Dank für Ihren Blick auf unsere Gesellschaft.
Danke, dass ich da sein durfte.